Es geht um Bewegung in der Anekdote, in die wir jetzt hören. Ja, lachen schon alle, ne? Wir gucken. Ein Rabbi möchte sich ein Auto kaufen. Der Händler empfiehlt ihm ein ganz besonderes Modell. Es wurde in Israel speziell für fromme Menschen entwickelt. Sie werden begeistert sein, Rabbi. Dieser Wagen hat keine Fußpedale. Es reagiert auf ihre Stimme. Um Gas zu geben, rufen sie einfach Baruch Hashem. Gott sei Dank, heißt das. Und wenn sie bremsen wollen, rufen sie Shema Israel. Höre Israel. Der Rabbi ist begeistert, kauft das Auto und steigt ein. Baruch Hashem. Und das Auto fährt los. Bald hat er die Stadt verlassen, fährt durch das Land, freut sich an der schönen Gegend, übersieht ein Verbotsschild und braust plötzlich auf einen Abhang zu. Seine Füße treten ins Leere. Die Formel zum Bremsen ist vergessen. Das ist das Ende, denkt der Rabbi. Und sich auf den Tod vorbereitend, ruft er laut: Schema Israel! Im gleichen Moment bremst das Auto ab und kommt unmittelbar vor dem Abgrund zum Stehen. Der Rabbi hält noch zitternd das Lenkrad fest, schaut hinunter in die Tiefe und seufzt aus tiefster Seele: Baruch Hashem! Immer wieder schön, wenn Leute so bildliche Vorstellungen haben, ne? Juhu! Gott bewegt mich. Das ist eine ganz tiefe Überzeugung von mir, dass ich von Gott bewegt werde. Wir sind im letzten Teil des Glaubensbekenntnisses angekommen. Da heißt es: Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Und in dieser christlichen Kirche, in dieser Gemeinschaft werde ich bewegt. Das ist meine ganz tiefe Überzeugung. Aber um ein bisschen mehr zu verstehen, was es mit dieser Gemeinde, mit der Kirche auf sich hat, gehen wir auch diesen Tag, an diesem Abend wieder ganz zurück an den Anfang, weil es wichtig ist, um zu begreifen. Wir haben am Anfang davon gehört, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Dass es da einen Vater im Himmel gibt, der dich liebt und der dich will. Und wir gucken uns noch mal etwas genauer an, in was für ein Setting uns Gott eigentlich gesetzt hat, was er eigentlich für uns vorhatte. Interessanterweise ist von diesem Setting, von dieser Idee ganz viel in der Bibel die Rede. Man könnte es auch mit einem Vers zusammenfassen, der in der Bibel steht, im Jeremia-Buch, da heißt es: Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ich glaube an einen Gott, der Gutes im Schilde führt. Ich glaube zutiefst an einen Gott, der mich will. Wir haben das die ganze Woche über gehört. Wir haben gehört, dass Gott dich liebt, dass Gott dich will, dass Gott sogar für dich stirbt aus Liebe. Das alles haben wir von diesem Gott gehört. Und die Geschichte Gottes mit dem Menschen fängt an in einem Setting, das uns beschreibt, wie wertvoll es eigentlich ist, was Gott sich mal gedacht hat. Die Geschichte beginnt in dem Garten Eden, im Paradies. Und das Paradies ist kein Schlaraffenland, um das mal gleich klarzustellen. Im Paradies gibt es keinen Milchreis, hoffe ich. Ich esse es eigentlich ganz gerne mal zwischendurch, aber nicht so in den Massen wie im Schlaraffenland. Das Paradies ist kein Schlaraffenland, sondern das Paradies ist das perfekte Setting, die perfekte Situation für den Menschen. Ich habe drei Beobachtungen gemacht, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Das erste ist, dass Gott eine Umgebung schafft, die gut für den Menschen ist, und zwar schön. Das Paradies ist schön. Gott schafft eine schöne Umgebung, wo das Auge ruhen kann. Eine schöne und eine friedvolle Umgebung. Es ist eine Umgebung, es ist ein Bereich, in dem das Herz ruhen kann. Ich habe den Kirchenvater im Verlauf der Woche schon mal erwähnt, Augustinus, der sagte: Mein Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir, Gott. Und ich glaube, dass das Paradies ein Ort war, an dem der Mensch genau diese Ruhe empfunden hat, wo das Herz ruhen konnte. Und es war ein Ort, das gehört mit zum Frieden dazu und zur Fülle, das war ein Ort, an dem der Mensch Gott begegnen konnte. Face to face. Gott hat den Menschen besucht, hat sich mit ihm unterhalten, er hatte dort die Begegnung mit seinem Schöpfer. Und diese Begegnung mit seinem Schöpfer, die allein ist schon unglaublich wertvoll und macht für den Menschen wahnsinnig viel aus. Aber damit nicht genug. Gott schafft nicht nur einen tollen Garten, in dem die buntesten Blumen blühen, in dem die tollsten Früchte wachsen, in dem der Mensch eine Vollversorgung erhält. Nein, Gott schafft noch mehr. Der nächste Geniestreich ist, dass Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das ist der zweite Punkt. Gott gibt uns Gemeinschaft. Gott möchte, dass der Mensch in Gemeinschaft lebt, seine Erfahrungen, seine Erlebnisse, das, was er den ganzen Tag sieht, mit jemandem teilen kann. Das ist doch das, was ich bin verheiratet, ich habe zwei Töchter und ich rufe jeden Abend nach der Veranstaltung, rufe ich meine Frau an, um mit ihr zu teilen, was ich hier erlebe. Und wir rufen uns jeden Morgen an, um zu erfahren, wie wir geschlafen haben und was am Tag ansteht. Und wir rufen uns an, wenn es uns nicht so gut geht. Denn ich weiß, geteiltes Leid ist halbes Leid und wir gehen gemeinsam durch dieses Leben. Oder mein bester Freund, mit dem habe ich gestern Abend noch telefoniert, nachts um 11. Und das ist außergewöhnlich, weil er momentan auf Montage ist in der Ukraine. Und da ist plus 1. Das heißt, es war schon um 12 und wir haben trotzdem telefoniert, weil wir uns wichtig sind. Und das Abgefahrene ist, dem sein Wecker, der klingelte um 4 Uhr, weil er heute Morgen nach Hause geflogen ist. Das war aber egal, weil wir Freunde sind, weil wir gemeinsam durchs Leben gehen und weil es uns gut tut, Dinge miteinander zu teilen. Das war die Idee Gottes. Bleib nicht alleine. Und dann ist da etwas Drittes, was mir aufgefallen ist. Wir haben einen Auftrag bekommen, oder die Menschheit hat damals einen Auftrag bekommen, im Paradies, die ganz, ganz wichtig und wertvoll war für den Menschen. Nämlich arbeiten. Arbeiten oder Arbeit ist keine Folge des Sündenfalls. Arbeit gehört dazu. Das einzige Problem, was wir haben, ist, dass wir jedes Maß für Arbeit verloren haben, nach oben und nach unten. Aber Arbeit ist per se erstmal gut. Da steht im Auftrag, wir sollen die Erde bebauen und bewahren. Und das ist etwas ganz Wundervolles, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott lässt uns an seiner Schöpfung teilhaben. Die ist nicht fertig. Also die ist schon fertig, aber wir dürfen weitermachen. Wir dürfen gestalten. Gott sagt nicht, nee, weg, das ist mein Kunstwerk. Ne? So wie viele Künstler heute. Ne? Nee, da darfst du nicht dran malen. Gott lässt uns daran teilhaben und sagt, ja, macht doch mal mit. Spürt doch, wie es sich anfühlt, wenn ihr Dinge tut und dabei etwas entsteht. Und wenn ihr sie bewahrt, was es für ein gutes Gefühl ist, Dinge auch zu bewahren. Das hat sich Gott gedacht, als er den Menschen geschaffen hat. Und das ist in uns bis heute drin. Ich kenne keinen Menschen, der nicht begeistert ist, wenn er Dinge kreieren kann, wenn er Dinge schaffen kann. Da gibt es die Handwerker, die es begeistert, wenn sie etwas gestalten können, oder die Musiker, oder die Pastoren, wenn sie eine Predigt schreiben. Das sind alles kreative Elemente und jeder Mensch von uns hat solche Elemente in sich, wo wir Dinge schaffen oder auch bewahren. Das ist so tief in uns angelegt. Das ist eigentlich das beste Setting, was uns Menschen hätte passieren können. Jetzt kommt der Konjunktiv. Hätte passieren können. Das war die gute Idee Gottes. Das war die Fülle, die er für uns vorgesehen hat. Das Problem ist, dass der Mensch es nicht wollte. Dass der Mensch darauf gepfiffen hat. Gesagt, och, so eine leckere Frucht, die lasse ich mir nicht entgehen. Ich gehe lieber ohne Gott. Ich will Gott nicht. Ich möchte diese Gemeinschaft nicht. Ich weiß eigentlich, was besser für mich ist. Ich habe da noch ein viel besseres Setting, was ich haben könnte. Das ist ein großer Irrtum des Menschen gewesen. Das war nicht gut. Denn mit der Entscheidung, alleine zu leben, ohne Gott, hat er sich abgeschnitten. Ist er aus dieser Gemeinschaft herausgefallen. Wenn Gott sagt, ich habe die Fülle für euch, wenn Gott sagt, ich habe gute Pläne für euer Leben, dann heißt das nicht, wo ich unbedingt die nächste Arbeitsstelle habe, wenngleich das auch passieren kann, wie wir gerade vom Pastor gehört haben. Ja? Aber eigentlich ist es, was ist denn der Plan Gottes? Dass ich in Gemeinschaft mit ihm lebe, weil Gott weiß, dass es gut ist. Und das hat sich über die Jahrtausende auch nicht geändert. Gestern haben wir eine Bibelstelle gehört, die hat Karl vorgelesen, dass Gott der gleiche ist, gestern, heute und morgen. Gott ändert sich nicht. Und die Idee, dass Gemeinschaft mit Gott das Beste für den Menschen ist, die ist genauso aktuell wie damals. Das ist der Plan Gottes für den Menschen gewesen. Und wir haben gesagt, nee, wir wollen es nicht, wir bauen uns lieber eine Mauer auf, die uns von Gott trennt. Wir haben eine so feste und so dicke Mauer aufgebaut, die wir nicht mehr einreißen können von menschlicher Seite aus. Aber Gott war das nicht egal. Gott ist diese Mauer nicht egal. Gott sitzt nicht beleidigt hinter der Mauer und sagt, nur dann macht halt alleine. Ist mir egal. Ich mache eine neue Welt. Ja, seht doch zu, wie er zurechtkommt. Gott ist es nicht egal. Gott liebt den Menschen. Gott liebt den Menschen, obwohl der Mensch gesagt hat, ich will dich nicht. Obwohl der Mensch Gott einen Korb gegeben hat. Jeder, der schon mal einen Korb bekommen hat, ich habe auch schon welche bekommen, weiß, wie doof dieses Gefühl ist. Und man reagiert als Mensch eher mit beleidigter Leberwurst. Gott ist so nicht. Gott lässt uns diese Freiheit zu sagen, das ist deine Entscheidung, aber ich ziehe mich nicht zurück. Es ist ja sowieso spannend, ne, dass ich an einen Gott glaube, der es möglich macht, dass ich auch ohne ihn leben kann. Nur mal so ein Sidekick. Ne? Was für ein Gott, der es möglich macht, dass wir uns gegen ihn entscheiden können. Was für ein Gott der Freiheit. Was für ein Gott, der uns so eine Weite schenkt und der nicht klammert. Und trotzdem sagt Gott, ich möchte euch wenigstens das Angebot machen, dass ihr wieder in Gemeinschaft kommt. Ich möchte euch wenigstens das Angebot machen und euch zeigen, dass mein Plan, dass meine Idee von deinem Leben immer noch die bessere ist als deine eigene. Ich gebe dir wenigstens das Angebot und du darfst dich immer noch entscheiden, ob du es willst oder nicht. Aber ich werde mich nicht zurückziehen hinter diese Mauer. Ich werde sie durchdringen. Ich schicke meinen Sohn Jesus auf die Welt und schlage eine Bresche in diese selbst gebaute Mauer von dir. Und Jesus kommt auf die Welt. Das ist der Masterplan Gottes. Das ist der Masterplan der Liebe für dich. Dass Jesus ein Loch in diese Mauer schlägt. Und sagt, meine Idee vom Paradies, die ist immer noch aktuell und ich würde den Menschen immer noch gerne so ein Setting ermöglichen, wo er eine Ahnung davon bekommt, wie es ist, wenn ich in Gemeinschaft mit ihm lebe. Und zum Masterplan Gottes, dass Jesus auf die Welt kommt, gehört auch, dass Jesus sagt, ich möchte meine Gemeinde bauen. Gemeinde ist nicht irgendwie was zufällig entstanden ist. Gemeinde ist der Plan Gottes für den Menschen. Jesus selbst sagt, ich will bauen meine Gemeinde. Und was hat es mit dieser Gemeinde auf sich? Warum ist diese Gemeinde so wertvoll und so wichtig? Sie ist so wertvoll und so wichtig, weil uns in Gemeinde wiederum drei Elemente begegnen, die uns schon in der Schöpfung begegnet sind. Nämlich erstens ist Gemeinde, das was wir hier erleben, ein Ort, wo wir Gott begegnen können. Das ist ein Ort, wo Gott sagt, hier bin ich mitten unter euch. Hier bin ich erfahrbar, hier bin ich spürbar, hier bin ich erlebbar, hier rede ich mit euch. Ah, da klingelt was, ne? Hier ist ein Ort, wo euer Herz Ruhe finden kann. Wenn dein Herz wild schlägt und keine Ruhe mehr findet, ich weiß, wie sich das anfühlt. Wenn mein Herz unruhig ist, dann ist Gemeinde der Ort, wo dein Herz Ruhe finden kann, wo es Frieden finden kann. Nochmal, mein Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir, Gott. Und in Gemeinde ist Gott gegenwärtig, erlebbar, erfahrbar und spürbar. Zweitens, in Gemeinde bin ich nicht alleine. In Gemeinde bin ich in eine große Gemeinschaft gestellt mit vielen anderen Menschen. Und ja, das ist manchmal auch schwierig. Denn wir sind ja sehr unterschiedlich. Wir sind ja auch, eigentlich sind ja nur die anderen schwierig. Ich bin ja nicht schwierig. Ich bin ja sehr umgänglich. So, und genau mit dieser Einstellung kommt man erstmal in Gemeinde rein. Und dann merkt man, dass Gott an einem arbeitet und einem klar macht, vielleicht bin ich auch schwierig. Und vielleicht ist es gut, dass wir alle miteinander schwierig sind. Weil wir dann merken, wie Gott durch den anderen an mir arbeitet und meinen Charakter prägt. Und zwar zu etwas Positiverem hin. Zu etwas Schönerem. Schönheit ist ja nicht das, was die Modeindustrie uns vorgibt. Das ist ja nicht Schönheit. Ja? Sondern Schönheit ist das, was Gott in deinem Herzen macht und dann nach außen strahlt. Ich erinnere nochmal an den Mann, der im Knast saß. Das war vor 3 Abenden. Der ein schlimmer Verbrecher war. Und der mit Gott gesprochen hat und am nächsten Tag in den Spiegel geguckt hat und gesagt hat, da guckt mich jemand anders an. Da strahlt jemand. Das ist Schönheit, wenn jemand strahlt. Und das macht Gott, indem er uns in eine Menge von Geschwistern stellt. So dicht ist das übrigens, das sind Geschwister. Gott sagt, ihr seid Geschwister miteinander. Ihr seid Bruder und Schwester. Und er arbeitet durch den Bruder und die Schwester mit mir an mir. Und darüber hinaus erfahre ich hier, dass ich mit meiner Last nicht alleine bin, dass mir geholfen wird, dass ich getragen werde. Dass ich Leute habe, die sich um mich kümmern. Ich habe meiner Gemeinde in Wolfsburg geschrieben, was ich hier mache. Geschrieben, dass ich mich freue, wenn ich sie am Palmsonntag wiedersehe. Und dann kommt eine Reaktion, dass sie sich freuen, was hier passiert und dass sie für mich beten. Ich bin nicht alleine. Und das Krasse ist, ich komme ja aus Wolfsburg, ne? Und jetzt bin ich hier 7 Tage und das Krasse ist, ich komme hier in diese Gemeinde hinein und man hat auf einmal eine Wellenlänge miteinander sofort. Da ist kaum Anwärmzeit. Ich kannte diese Gemeinde nicht und ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich hier zu Hause, weil wir an den gleichen Gott glauben, der es ermöglicht, dass 400 Kilometer oder 300 Kilometer nichts machen. Der trennt uns nichts. Das ist Gemeinde. Ich bin nicht alleine. Hier kann ich wirklich Gemeinschaft haben. Wenn du alleine dich fühlst, dann möchte ich dir sagen, hör auf mit deiner selbst auferlegten Einsamkeit. Ich kenne so viele Menschen, die sich selber eine Einsamkeit auferlegen. Und mich dann regelmäßig anrufen, wie schlimm und furchtbar und tragisch alles ist. Und ich ihn regelmäßig anbiete, dann komm doch in die Gemeinde, hier findest du, was du brauchst. Aber dann wird die Dönerbude mit dem Bier bevorzugt. Und ich kann euch sagen, in 4 Wochen ruft er wieder an, den ich da vor Augen habe. Und warum ruft er an? Weil er, ich glaube, weil er eine ganz tiefe Ahnung hat, dass es ihm in Gemeinde eigentlich besser gehen würde. Und eigentlich diese selbst auferlegte Einsamkeit nicht sein müsste. In Gemeinde werde ich beschenkt mit anderen Menschen, die mir helfen. Und ein dritter Punkt, und den finde ich auch echt spannend, und der erinnert mich hier an so ein Werkzeug. Der dritte Punkt ist, dass ich in Gemeinde mich mit meinen Gaben und Fähigkeiten austoben kann. Und jeder von uns hat unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten bekommen. Das ist wie so ein Schraubenschlüssel. Der Schraubenschlüssel, mit dem kann ich Schrauben so richtig schön festziehen, aber der kann keine Wand anmalen. Also kann er auch, aber dann sieht die Wand nicht gut aus. Oder mit so einem Hammer kann ich Nägel in die Wand schlagen, aber keine Schrauben festziehen. Gut, ich als Mensch mit tendenziell vielleicht manchmal eher zwei rechten Händen habe auch schon mal eine Schraube mit dem Hammer bearbeitet. Macht man aber nicht so, das ist nicht gut. Du bist wie so ein Werkzeug. Jeder von uns bekommt von Gott individuelle Gaben, die du hast und mit denen du etwas bewegen kannst, mit denen du die Gemeinde bereichern kannst und die diese Gemeinde zum Strahlen bringt. Das sind die Musiker, die hier proben und ein Musikstück interpretieren mit viel, viel Leidenschaft und Hingabe. Bei uns haben wir in der Gemeinde einen Künstler, der ist Maler. Aber nicht so ein Wendeanmaler, sondern der gestaltet Kunstwerke an Wänden. Und das Krasse bei diesem Mann ist, der hat das alles da oben drin. Der braucht auch keinen Plan. Das Kunstwerk entsteht, während er malt. Dieser Mann ist auch Landschaftsgärtner. Der hat auch meinen Garten gestaltet. Ich habe nie einen Plan gesehen. Der Plan war immer da oben drin. Und er bringt das, was der da oben drin hat, genauso auf den Acker oder an die Wand. Das ist eine Gabe. Und die lebt er aus und er bereichert die Gemeinde damit. Und er geht selbst darin auf und ist begeistert. Oder ich denke an Sarah. Sarah gründet eine Gemeinde in einem Nachbardorf und die kann mega predigen. Die hat letzten Sonntag, als ich schon hier war, als ich den ersten Vortrag gehalten habe, da hat die bei uns in der Stadtmission gepredigt. Und ich bekomme das Feedback aus der Gemeinde, dass das unglaublich war und dass das Menschenherzen bewegt hat. Das ist eine Gabe, die sie auslebt und an der sie übt, feilt und sie einsetzt. Oder da ist Kilian. Kilian ist 16 Jahre alt. Kilian spielt Schlagzeug und entdeckt gerade seine Gabe zu reden. Und ich coache ihn ein bisschen. Ich bin sein Mentor, zusammen mit meinem Kollegen, dem Jugendpastor. Und dann sehe ich, wie dieser junge Mann vor Kindern predigt. Und da kommt mir die Gänsehaut, weil er es schafft, diese Kinder komplett in ihrem Bann zu ziehen. Kinder in ihrem Bann zu ziehen, in den Bann zu ziehen, ist eine Kunst. Das ist gar nicht so leicht. Die sind nämlich immer hibbelig. Das war mucksmäuschenstill. Die haben an seinen Lippen gehangen. Und einen Tag später hält er eine Andacht in der Jugend. Und mein Kollege sagt, Jens, das war krass, wie Gott da gewirkt hat. Sowas habe ich selten erlebt. Das war unglaublich. Ein junger Mann mit 16 Jahren entdeckt sein Talent und seine Fähigkeit zu reden. Oder noch eine Geschichte, das ist Katharina. Katharina hat mit 7 Jahren ihre Mutter verloren und ist halbwaisen geworden und konnte auch nicht richtig versorgt werden, weil der Vater in Trauer versunken ist. Und die Zeichen von Katharina, die standen, als sie 7 Jahre alt war, eher auf bergab. Und niemand hätte Brief und Siegel drauf gegeben, als Katharina 7 Jahre alt war, dass sie jemals irgendeinen vernünftigen Schulabschluss schafft. Katharina macht nächstes Jahr Abitur. Katharina ist Mitarbeiterin im Konfirmandenunterricht und hat einen wahnsinnig guten Draht zu jungen Mädchen. Katharina betankt die Mädchen mit Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, was sie im Elternhaus nie bekommen hat. Und ich frage mich, woher hat sie es? Das ist so eine selbstbewusste junge Frau, die kommunizieren kann, die
ganz klar reden kann. Soll ich euch was sagen? Das hat mit Gemeinde zu tun. Sie hat in Gemeinde eine Heimat gefunden. Und sie hat in Gemeinde den Ort gefunden, wo sie getragen wird. Das wäre der zweite Punkt gewesen. Und wo sie dann aber auch drittens eben genau diese Fähigkeiten, die sie hat, ausleben kann. Wo sie sich ausprobieren kann. Wo sie aufblüht. Und Katharina hat den Wunsch, mal eine hauptamtliche Ausbildung zu machen. Nochmal, mit 7 Jahren wurde sie Halbwaisin. Wo sie heute steht, das ist für mich ein Wunder. Das ist ein Wunder, was in Gemeinde passieren kann. Nochmal, Gemeinde ist ein Ort, wo du Gott begegnen kannst. Gemeinde ist ein Ort, wo du andere Menschen um dich hast, die dich tragen können und wollen, die dir eine Familie sein wollen. Für mich ist meine Gemeinde eine Familie. Ich liebe meine Gemeinde. Und meine Kinder auch. Meine Kinder und meine Frau auch. Meine Kinder und meine Frau, die lieben die Stadtmission. Die fühlen sich da zu Hause. Und die benehmen sich auch wie zu Hause. Und das ist ein gutes Zeichen. Und Gemeinde ist der Ort, wo du dich selber entfalten kannst. Und damit sind alle Aspekte der Schöpfung mit drin. Das ist das, was Gott sagt. Komm in Gemeinde. Weil ich dir hier begegne. Und die Gemeinde wird noch viel besser werden. Das ist übrigens auch eine Verheißung Gottes. Das ist natürlich auch alles noch ein irdisches Konstrukt. Natürlich ist hier auch noch viel Fehlerhaftes. Und natürlich passieren Verletzungen. Davor will ich die Augen überhaupt nicht verschließen. Und dazu bin ich auch zu lange Pastor. Und trotzdem gilt die Verheißung, Gott ist mitten unter uns. Gott ist in dieser Gemeinde gegenwärtig. Und Gott spricht von dieser Gemeinde wie von einer Braut. Gott spricht von Gemeinde wie von dem Schönsten, was man sich vorstellen kann. Gott liebt die Gemeinden, er ist voller Leidenschaft für uns. Es ist eine Einladung, in diese Gemeinde zu kommen. Ich bin jetzt 7 Tage hier. Und in den 7 Tagen habe ich erlebt, was das für eine Gemeinde hier ist. Das ist ein Ort, wo man sich wohlfühlen kann. Wo man sich ausprobieren kann. Guckt euch mal an, was hier in diesem Saal an allein einem Abend passiert. Ich werde jetzt nicht in Versuchung geraten, irgendwelche Bereiche aufzuzählen, weil ich garantiert irgendetwas vergessen werde, weil es so vielfältig ist. Aber schaut euch einfach nur um. Was für eine Liebe hier drin steckt. Das ist die Liebe Gottes. Das ist die Einladung für dich, an dich. Komm in Gemeinde, es wird dir gut tun. Du wirst aufblühen. Das ist auch übrigens eine Verheißung. Und damit schließe ich aus der Bibel, aus dem Psalm. Da heißt es, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grün. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, das ist Haus des Herrn. Wir sind hier Haus des Herrn. Christliche Gemeinde ist Haus des Herrn. Das heißt, ich bin, wenn ich hier hinkomme, bin ich gepflanzt bei Gott. Und dann ist da eine Verheißung, dass ich, selbst wenn ich graue Haare habe oder gar keine mehr, ich blühe, fruchtbar und frisch bin. Soll ich euch was sagen? Ich kenne solche Menschen. Ich kenne diese Menschen. Diese Gemeinde kenne ich nicht, aber ich weiß es aus der Stadtmission Wolfsburg. Da ist ein 84-Jähriger. Der strahlt mich an. Und Gott lebt in ihm. Auch wenn die Hülle alt und grau ist. Aber der ist frisch und blüht. Der blüht mehr als mancher Jugendlicher. Bei Gott bist du gut aufgehoben. Bei Gott bist du keine Nummer. Das ist immer das, was ich den Wolfsburgern sage, wenn sie aus dem VW-Werk kommen. Jeder aus dem VW-Werk kann seine Stammnummer. Aber du bist keine Nummer. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du hast einen Namen von Gott bekommen. Und Gott ruft dich mit diesem Namen und lädt dich ein, dass du dich bei ihm niederlässt, damit du frisch und grün wirst. Das ist die Einladung. Komm in Gemeinde. Mehr kann ich da eigentlich gar nicht zu sagen. Ich bin selber so begeistert davon und wünsche mir für dich, dass du in diese Gemeinde kommst und anfängst zu blühen. Denn das ist das, was Gott eigentlich für dich vorgesehen hat. Das ist das Leben in Fülle. Denn die Fülle heißt, dass ich sowohl mit den guten als auch mit den negativen Sachen in Gemeinde mega gut aufgehoben bin und wir erleben dürfen, wie Gott uns miteinander trägt. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du uns Gemeinde gegeben hast, dass du Gemeinde gebaut hast und dass wir hier aufblühen dürfen, dass wir frisch sein dürfen, weil du mitten unter uns bist. Und ich bitte dich, dass du zu jedem hier sprichst, der sich vielleicht noch auf der Suche befindet, der nicht so genau weiß, ob es hier der richtige Ort ist. Zeig du ihm, was für ein wunderbarer, wertvoller Ort hier diese Kirche ist. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen hilfst, der sich damit rumträgt, mit der Einsamkeit, mit dem Zerbruch. Zeig du jedem Einzelnen, dass es hier gut ist und dass man hier gut aufgehoben ist und hier Freude und Frieden fürs Herzen findet. Danke, dass du hier gegenwärtig bist, erlebbar und spürbar. Amen.